Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen schönen guten Tag wünscht Jule Reimer. Gehören Sie zu den Menschen, die sich die hohen Preise für Biofleisch nicht leisten können, aber Sie würden doch einiges mehr dafür ausgeben, wenn Sie wüssten, das Tier habe wirklich mal eine Wiese und Außenklima in seinem Leben genossen? Dann wäre eigentlich Fleisch der Kategorie 3 beim Discounter das Richtige für Sie. Allerdings, im Kühlregal ist es kaum zu finden. Wir haben nachgefragt, warum. Außerdem berichten wir, dass aus A++ B wird. Die Europäische Union führt 2021 ein übersichtlicheres Energielabel ein. Ab dem 1. Januar wird die EU-Plastiksteuer fällig. Wir schauen auf den Einstieg in den Ausstieg. Was bringt 2021 für Kohleregionen und Kraftwerke? Und im Verbrauchertipp geht es um ganz lustige, aber ungeeignete bis ungesunde Kochmethoden, wie zum Beispiel Bierdosenhähnchen. Kein Scherz, da werden geöffnete Bierdosen in den Backofen gestellt und Hähnchenschenkel zum Garen drauf gelegt. Aus A++ wird B. Statt Pluswirrwarr gibt es im neuen Jahr wie früher nur noch A bis G als Label bei elektrischen Geräten, das deren Stromverbrauch anzeigt. Das aufgestockte Plus-Plus-Plus-System hatte doch mehr Verwirrung als für Aufklärung gesorgt. Gelten wird das neue System ab dem 1. März 2021 bei Geschirrspülern, Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräten, Fernsehern und Monitoren. Allerdings wird auch mit der neuen Verbrauchskennzeichnung nicht automatisch alles besser. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Beim Kauf von Kühlschränken, Fernsehern oder Geschirrspülern soll in Zukunft leichter erkennbar sein, wie energieeffizient das Produkt ist. Die EU kehrt wieder zu einer Skalierung mit einfachen Buchstaben zurück und verzichtet auf die weiteren Pluszeichen. Eine Neuerung, die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer grundsätzlich gut finden. Schließlich hätten viele Kunden die bisherige Kennzeichnung oft missverstanden. Auch würde ein Großteil der aktuellen Produkte vieler Gerätearten ohnehin die energiesparenden Kategorien erfüllen und damit wenig Orientierung bieten. Im Europaparlament begrüßt auch die Grünen Umwelt- und Gesundheitsexpertin Jutta Paulus die Reform.
Es ist sehr positiv, dass diese wahrhaft nicht zur Transparenz beitragenden Klassen A+ und A++ und so weiter endlich der Vergangenheit angehören, sondern dass es eine klare Klassifizierung von A bis G gibt.
A bedeutet dabei besonders energieeffizient, G besonders energieverbrauchend. Die Kategorie A soll zunächst leer bleiben und die Kategorien B und C nur wenige Produkte umfassen, um den Weg für die Erfindung und Entwicklung neuer, noch energiesparsamerer Produkte anzutreiben. Durch diese Umstellung rutschen viele aktuelle Produkte in schlechtere Kategorien, obwohl sich an ihrer Energieeffizienz nichts ändert. Mithilfe einer Datenbank sollen Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte in Zukunft besser miteinander vergleichen können.
Über den neuen QR-Code auf dem Label können Verbraucher per Smartphone leichter auf Geräteinformationen zugreifen. Hier könnte die hinterlegte Datenbank noch größeren Mehrwert schaffen, indem man etwa die jährlichen Endenergiekosten zur Verfügung stellt. Diese Information ist für viele Verbraucher von großem Interesse, allerdings liefert auch das neue Label hierzu keine konkreten Zahlen.
Kritisiert Patrick Bigon von der Verbraucherzentrale Bundesverband, verweist allerdings auch auf Vorteile des neuen Energielabels.
Auch die Angaben zum Energie- und Wasserverbrauch wurden angepasst. Die zugrunde liegenden Messmethoden spiegeln an vielen Stellen das tatsächliche Nutzerverhalten besser wider. Somit wird es künftig einfacher, diese Orientierungswerte mit dem eigenen Alltag abzugleichen. Kunden können so besser einschätzen, wie viel sie tatsächlich verbrauchen werden.
Das neue Label soll je nach Produktgruppe zeitversetzt ab kommenden März verpflichtend werden, kann aber schon jetzt auf einigen Produkten zu sehen sein. Los geht es unter anderem mit Geschirrspülern und Waschmaschinen. Während das A bis G Label 2021 auch schon bei Fernsehern und Lampen zu finden sein wird, werden bei Heizkörpern die alten Klassifizierungen noch jahrelang zu sehen sein. Die Verbraucherschutzzentrale befürchtet deshalb ein verwirrendes Nebeneinander der Label. Und auch Jutta Paulus aus dem Europaparlament sieht eine
verpasste Chance, dass man nicht direkt aufs Label draufgeschrieben hat, ab wann es gilt, damit gar nicht erst die Frage aufkommt, ist das jetzt das alte oder das neue Label. Und idealerweise, aber so arbeitet die Kommission halt nicht, hätte man auch schon ein Enddatum festgelegt, damit klar ist, ab wann dann wieder neue Effizienzklassen zugeordnet werden, weil natürlich die Geräte immer effizienter und besser werden.
Die EU-Kommission verspricht, neue Standards zu setzen. Mit dem höheren CO2-Einsparziel von 55% für 2030 sollen auch die Energieeffizienzziele strenger gefasst werden.
Und das neue Energielabel gilt dann ab März. Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Zum Jahreswechsel soll der von der Bundesregierung beschlossene Kohleausstieg losgehen. Dann werden die ersten Blöcke aus der sogenannten Regelversorgung genommen und dann zwar teils noch als Reserve vorgehalten. De facto läuft es aber auf eine Abschaltung hinaus. Bis 2038 sollen schrittweise alle Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Wie der Fahrplan aussieht, was das für die Stromversorgung bedeutet und wie viel der Ausstieg kostet, Martin Polanski.
Das Kraftwerk Moorburg in Hamburg ist erst seit 2015 in Betrieb. Zwei große Kraftwerksblöcke, eines der modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland. Jetzt gehört es zu den ersten, die abgeschaltet werden im Zuge des deutschen Kohleausstiegs. Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan zeigte sich erfreut, als Anfang Dezember die bevorstehende Abschaltung klar war.
Na, das ist heute ein Tag der Befriedigung und der Genugtuung. Es wäre besser gewesen, das Kraftwerk wäre nie ans Netz gegangen. Jetzt nach vielen Jahren harter Auseinandersetzung ist es erreicht.
Jahrelang tobte in Hamburg der Streit über Moorburg. Exemplarisch für die bundesweiten Debatten über die klimaschädliche Kohleverstromung. Inzwischen ist klar, Deutschland steigt bis 2038 schrittweise aus der Kohle aus. Knapp ein Dutzend Steinkohleanlagen und der Braunkohleblock Niederaußem-D im Rheinischen Revier machen den Anfang, dürfen ab dem Jahreswechsel keine Energie mehr vermarkten. Wegen Moorburg fürchtet Matthias Boxberger vom Industrieverband Hamburg um die Versorgungssicherheit.
Wenn plötzlich eine der größten Erzeugungsanlagen in gesamt Norddeutschland abgeschaltet wird, ist die Frage, welche Alternativen die Politik dafür zu bieten hat. Die sehe ich im Moment noch nicht.
Die Bundesregierung setzt auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Zumal Ende 2022 die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden und der Strombedarf absehbar eher steigen dürfte. 65% Strom aus erneuerbaren Energien im Jahr 2030 ist das Ziel, so SPD-Umweltministerin Svenja Schulze.
Uns ist vollkommen klar, dass wir in der Zukunft mehr Energie brauchen werden. Wenn der Verkehr stärker elektrisch läuft, wenn die großen Industrieunternehmen umstellen, weg von der Kohle hin zu anderen Energieformen, dann werden wir in Zukunft mehr Energie brauchen. Und deswegen ist dieses Ziel 65% Erneuerbare in 2030 uns auch so wichtig.
Die Hoffnung, der Ausbau der Erneuerbaren geht fahrplanmäßig voran, während die Kohlekraftwerke nach Fahrplan abgeschaltet werden. Damit die großen Energieunternehmen wie RWE oder die LEAG mitziehen, werden sie für die Abschaltungen entschädigt. Jahrelange Rechtsstreitigkeiten wie beim Atomausstieg sollen nach dem Willen der Bundesregierung so verhindert werden. Auch die Vordenker des Kohleausstiegs, die Mitglieder der sogenannten Kohlekommission, hatten sich prinzipiell für Entschädigungen ausgesprochen. Zur Kohlekommission gehörten vor allem Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und Umweltgruppen. Martin Kaiser hatte für Greenpeace mitgearbeitet. Er hält die Entschädigungen jetzt für zu hoch.
Wie es die Bundesregierung jetzt umgesetzt hat, das ist doch für uns sehr enttäuschend, weil vor allem die LEAG im östlichen Bundesländern im Grunde Geld für nichts bekommt, denn sie steigt erst dann aus der Verbrennung von Braunkohle aus, wie sie sowieso ursprünglich geplant hatte.
Rund 4,3 Milliarden Euro sollen RWE und die LEAG für die Stilllegung ihrer Braunkohleanlagen bis 2038 bekommen. Für Steinkohlekraftwerke wie Moorburg mit dem Betreiber Vattenfall gibt es weniger. Die genauen Summen dafür werden in Ausschreibungsverfahren festgelegt. Vereinbart sind zudem Anpassungsgelder für Kohlebeschäftigte und Strukturhilfen für die Länder mit Kohleförderung Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bis zu 40 Milliarden Euro sollen dafür fließen. Die Bundesregierung lässt sich den Kohleausstieg etwas kosten. Jetzt geht es also los. Das Kraftwerk Moorburg in Hamburg bleibt nach dem Jahreswechsel aber erstmal betriebsbereit. Denn es muss geprüft werden, ob Moorburg systemrelevant ist für die Netzsicherheit. Wenn nicht, soll das Kraftwerk zum kommenden Juli endgültig abgeschaltet werden.
Martin Polanski mit dem Fahrplan für den Kohleausstieg. Es klang vielversprechend. Als sich die Kritik an den Haltungsbedingungen in konventionell geführten deutschen Stellen immer mehr steigerte, kündigten ausgerechnet diejenigen eine Initiative an, die das meiste Geld mit Billigfleisch verdienen. Die Discounter Aldi, Lidl, Netto und Co. Ein 4-Stufen-Siegel soll ähnlich wie bei Frischeiern den Konsumenten den Griff zum Fleisch aus besseren Haltungsbedingungen erleichtern. Wichtig dabei, das Schweinesteak der Stufe 3 steht für deutlich mehr Tierwohl als das Fleisch der Stufe 2. Dabei ist es aber immer noch um einiges preisgünstiger als Schweinefleisch aus der reinen Biohaltung. Eigentlich ein vielversprechender Ansatz, mit dem Käufer die Wende im Tierstall aktiv fördern könnten. Allein, wer nach Stufe 3 in den Kühlregalen der Discounter sucht, geht fast immer mit leeren Händen nach Hause. Anja Nils hat nachgefragt.
Im Fleischkühlschrank bei Lidl gibt es Schweinefleisch immer wieder im Sonderangebot. Die 500-Gramm-Packung Fondue-Fleisch zu 2,90 Euro. Fleisch aus Haltungsstufe 1, bedauert dieser Kunde und schüttelt mit dem Kopf.
Eine 1 ist halt Massentierhaltung ohne Auslauf. 2, die können sich mal ein bisschen hinlegen zum Schlafen. 4 ist das Beste. Die gehen dann auf die Weide raus, kriegen richtiges gutes Futter.
Und so etwas sucht der Kunde und findet es ganz am Rand des Kühlschranks. Eine Packung Bio-Rindfleisch ist noch da.
Also ich esse halt immer 4. Ich esse nur einmal in der Woche Fleisch und dafür ein gutes. Also so ein Bio-Rumpsteak, das ist schon besser.
Kein Einzelfall. Das Ernährungsverhalten habe sich in der Corona-Krise geändert, sagt Katrin Wenz vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND.
Ja, jetzt sind sehr viele Menschen im Homeoffice, die Restaurants haben zu und die Leute kaufen wieder selber. Und da haben wir gemerkt, der Markt verändert sich. Also wenn die Menschen das eben selber entscheiden müssen, dann greifen sie zu Fleisch aus besserer Haltung und zu ökologisch produzierten Lebensmitteln. Gerade die Nachfrage nach ökologisch erzeugtem Fleisch, die ist sehr stark gestiegen, aber anteilig zu konventionellem Fleisch ist sie immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau.
Der neueste Marktcheck vom Verbraucherzentrale Bundesverband zeigt, 87% des Fleischangebots bei Discountern stammen aus den Haltungsformen 1 und 2, entsprechen also dem gesetzlichen Mindeststandard oder liegen ganz knapp darüber. Aus Haltungsform 4 mit den besten Standards stammen rund 10% des Angebots, Haltungsform 3 gibt es kaum. Und das hat sich seit Einführung der Haltungskennzeichen bei den Discountern vor 2 Jahren nicht geändert. Stufe 3 sei für konventionelle Tierhalter ein Problem, sagt Britta Schautz vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Stufe 3, das beinhaltet auf jeden Fall schon Außenklima für die Tiere. Das kann zum Beispiel ein Stall sein mit einer offenen Front, sodass die Tiere auch Tageslicht bekommen. Das ist natürlich schwieriger zu bewerkstelligen, denn ich müsste meinen Stall wirklich umbauen. Wenn ich die Stufe 2 erreichen will, dann reicht es schon, einfach weniger Tiere in den Stall zu stellen. Kann man sich vorstellen, ist einfacher.
Damit es für die Verbraucher mit Stufe 3 nun ein Angebot gibt, bei denen es den Tieren deutlich besser geht und das dennoch nicht ganz so teuer ist wie Biofleisch, müsse der Handel auf die Erzeuger einwirken.
Ganz wichtig ist aber, dass der Handel den Landwirten auch ganz klar die Versicherung gibt, wir nehmen euer Fleisch dann auch in XY Jahren ab, wenn ihr umbaut. Denn das sind ja Investitionen, die schafft man nicht einmal in einem Jahr. Das sind Abschreibungen, die dauern halt eben viel länger. Und wenn ich dann nicht die Sicherheit habe, dass ich dann auch mein Geld bekomme für das Produkt, dann geht es nicht. Also hier ist der Handel wirklich sehr gefragt, dem Verbraucher auch ein größeres Angebot zu bieten. Denn wenn man den Verbraucher fragt, er würde es auch kaufen.
Das versichern jedenfalls die meisten Menschen, wenn man sie direkt darauf anspricht.
Dann bin ich auch bereit, wenn es zum Positiven für die Natur wird, bezahle ich auch mehr.
Dazu schreibt Lidl:
Wir merken, dass Kunden mehr auf die Haltungskennzeichnung achten, sowie verstärkt Fleisch aus einer höheren Stufe einfordern. Dass Verbraucher durch ihr Einkaufsverhalten Fleisch aus einer tierwohlgerechteren Haltung fördern, stellen wir aber nur bedingt fest.
Lidl will langfristig das gesamte Frischfleischsortiment mindestens auf Stufe 2 umstellen. An einem Angebot der Stufe 3 werde gearbeitet. In welcher Weise, das sagt Lidl nicht. Auch bei den anderen Discountern sieht es bei Fleisch der Stufe 3 mau aus. Das gibt es in einzelnen Aldi-Filialen aber längst nicht flächendeckend. Dabei waren es die Discounter selbst gewesen, die ein ausdrücklich 4-stufiges Fleischgütesiegel eingeführt haben. Meist handelt es sich bei Stufe 3 um Fleisch, Fleisch, das nach den sogenannten Neulandstandards produziert wird. Diese sind bezogen auf die Tierhaltung in einigen Punkten sogar strenger als im Biobereich. Grundsätzlich darf es für Schweine zum Beispiel keinen Spaltenboden geben. Lediglich das Futter für die Tiere bei Neuland muss nicht extra biozertifiziert sein. Deshalb ist Neulandfleisch kein Biofleisch und preisgünstiger als Fleisch mit Biosiegel. In puncto Tierhaltung sind die Anforderungen bei Neuland aber hoch, erklärt Katrin Wenz vom BUND.
Wie beispielsweise Verbot von Gentechnik, Futter vom eigenen Betrieb, geschlossene Kreisläufe. Seit einiger Zeit müssen landwirtschaftliche Betriebe auch eben das Glyphosatverbot auf ihrem eigenen Betrieb umsetzen. Auslauf ist vorgeschrieben, die Tiere müssen Platz haben. Die Betriebe haben Obergrenzen, wie viele Tiere sie überhaupt halten dürfen. Und Landwirte brauchen einfach auch Zeit, sich um ihre Tiere zu kümmern. Deshalb wollten die Neulandbauern eben nicht, dass die Betriebe zu groß werden und zu viele Tiere pro Betrieb gehalten werden.
Der BUND hatte in den 1980er Jahren Neuland mitgegründet und sitzt im dazugehörigen Kontrollgremium, das darauf achtet, dass die Neulandstandards eingehalten werden. Demnächst will der Umweltverband aber aussteigen, weil die Marke erwachsen geworden sei, so Katrin Wenz. Auch Britta Schautz vom Verbraucherzentrale Bundesverband glaubt, dass bei anderen staatlichen Anreizen mehr als Stufe 2 im Tiefkühlregal drin wäre.
Es wäre ja möglich, dass über die Agrarsubventionen das deutlich mehr in den Umbau von Ställen oder in Tierwohlmaßnahmen eben fließen könnte, wenn Gelder, die dafür da sind, nicht mehr an die Fläche gebunden sind, wie in der ersten Säule der Agrarsubventionen, sondern dass mehr in die zweite Säule geschoben wird, die eben für Tierwohl und für Umwelt zum Beispiel da sind. Dass die Bauern da mehr Zuschüsse bekommen können.
Dass das Fleischangebot in den Stufen 3 und 4 nun schnell und deutlich wächst, ist eher nicht zu erwarten. Die vierstufige Kennzeichnung des Handels ist darüber hinaus freiwillig und kein staatliches Tierwohllabel. Ein solches verbindliches und staatlich kontrolliertes Label gibt es trotz aller Ankündigungen bisher in Deutschland nicht. Und auch auf EU-Ebene ist bisher nur ein freiwilliges Siegelsystem angedacht.
Anja Nils über das knappe Fleisch der Haltungsform 3. Exporte von Plastikmüll aus der Europäischen Union werden ab dem 1. Januar stark eingeschränkt. In Entwicklungsländer dürfen dann nur noch saubere Kunststoffabfälle zum Recycling ausgeführt werden. Und innerhalb der EU wird Plastik jetzt mit einer Abgabe belegt. Sophie von der Tann.
Fast der ganze Verpackungsmüll in Deutschland wird verwertet. Klingt gut, heißt aber erstmal nur, aufgebrauchte Waschmittelflaschen, To-Go-Boxen oder Gemüsebehälter aus Kunststoff landen nicht einfach auf der Deponie, sondern werden recycelt oder aber verbrannt. So werden etwa 50% der Plastikverpackungen in Deutschland nicht wiederverwendet, sondern verbrannt. Und das wird teuer, denn ab 01.01.2021 muss Deutschland eine Plastikabgabe an die EU zahlen. 80 Cent pro Kilo nicht recycelte Verpackung macht insgesamt etwa 1,4 Milliarden Euro im Jahr. Für Bettina Hoffmann, umweltpolitische Sprecherin der Grünen, ist klar, wer das zahlen sollte.
Die Plastikabgabe bringt nur dann was, wenn eben dieser Beitrag nicht einfach aus dem Haushalt überwiesen wird, sondern wenn die Hersteller in die Verantwortung genommen werden und die auch einen Anreiz bekommen, Produkte sparsamer einzupacken oder besser recycelbare Verpackungen auf den Markt zu bringen. Sonst laufen wir Gefahr, dass das einfach nur die Steuerzahlerinnen bezahlen und es sich einfach nichts ändert.
Und das wäre eine vertane Chance, denkt die Grünen-Politikerin und nennt etwa Italien, Frankreich oder Österreich als Beispiele, wo Hersteller für nicht recycelte Plastikverpackungen zahlen sollen. Bundesumwelt- und Finanzministerium weisen darauf hin, dass die Plastikabgabe Teil der Beiträge sein wird, die Deutschland an die EU zahlt. Heißt, recycelt ein Land viel Plastik, muss es insgesamt weniger Geld an die EU überweisen. Noch sei nicht entschieden, ob man die Abgabe nun auf Hersteller umlegt oder aus dem Haushalt zahlt, sagt der CDU-Umweltpolitiker Björn Simon. Aber er tendiert eindeutig zu Letzterem.
Was wir verhindern wollen, ist, dass wir der Wirtschaft damit ein Bein stellen und da mehr Kosten generieren für Unternehmen, die jetzt sowieso Probleme haben, ihre Arbeitnehmer zu halten und dann vielleicht am Ende noch Arbeitsplätze dabei draufgehen.
Argumentiert der CDU-Politiker. Man würde Unternehmen das Geld entziehen, das sie brauchen, um umweltfreundlichere Verpackungen zu entwickeln. Außerdem befürchtet er, Hersteller würden die Abgabe auf ihre Produkte draufschlagen. Letztlich müssten das dann die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. International steht Deutschland übrigens in Sachen Recycling nicht schlecht da, sagt Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Aber Länder wie Frankreich oder die Niederlande hätten schon früher Anreize gesetzt. Selbst in China werde mehr in umweltfreundliche Verpackungen investiert.
Und wir sehen das dann an so Indikatoren wie Patente in dem Bereich. Da verliert Deutschland zunehmend an Boden und China holt wirklich massiv auf und wird dann irgendwann das Land sein, das da die Standards setzt. Und das waren wir mal in Deutschland.
Wilz plädiert deshalb dafür,
bei der nächsten Novelle des Verpackungsgesetzes ganz klar diejenigen zu bevorteilen, die recyclingfreundliche Verpackungen auf den Markt bringen. Also derjenige, der eine Verpackungslösung hat, die man nicht recyceln kann, sollte deutlich mehr bezahlen müssen als derjenige, wo man genau weiß, das kann man gut im Kreis führen. Und das wäre aus meiner Sicht der Hebel, wo man dann einen Teil dieser Plastikabgabe wieder refinanzieren könnte.
Auch die Grünen wollen ein Bonus-Malus-System. Der CDU-Politiker Björn Simon sagt, Bonus ja, Malus nein. Egal, woher das Geld für die Plastikabgabe kommen wird, ob aus dem Haushalt oder von den Herstellern, Plastikverpackungen nicht zu recyceln, wird teuer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kreativität ist beim Kochen und Backen eine der wichtigsten Zutaten. Doch es kursieren auch Ideen, die höchst bedenklich sind, sogar Gesundheitsgefahren bergen. Daniela Siebert mit einem Verbrauchertipp rund um Bierdosen, Hähnchen und Co.
Beispiel Luftballons. Diverse Internetvideos zeigen, wie man mit deren Hilfe Schokolade zu fantasievollen Schälchen formen kann. Luftballons fallen aber unter Spielzeug und unterliegen gar nicht den europäischen Regularien für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen dürfen, warnt Andreas Butschke vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL. Luftballons aus Kautschuk sind aber nicht einfach nur rund und bunt, sie bergen auch ein gesundheitliches Risiko.
Da gibt es Nitrosamine. Da ist zum Beispiel auch explizit geregelt, dass solche Sachen nicht unbedingt mit dem Lippen in Kontakt kommen sollten. Also es wird quasi gefordert bei Luftballons, dass die mit Pumpen aufgeblasen werden.
Bei der Zweckentfremdung in der Küche werden solche Schutzempfehlungen ad absurdum geführt. Hier könnten ungewollt krebserregende Nitrosamine in die Schokolade gelangen. Das BVL hat noch weitere problematische Anwendungstipps für küchenfremde Utensilien gesammelt, von denen es dringend abrät. Dazu gehört Brotbacken im Blumentopf. Solche Töpfe enthalten aber möglicherweise Nickel, Blei oder Cadmium und ähnliche giftige Stoffe.
Also es können irgendwelche Materialien verwendet werden, die Sachen abgeben. Und diese Stoffe sollen und dürfen nicht in Lebensmittel übergehen.
Auch Tartar mit einem zugeschnittenen Abflussrohr anrichten sei keine gute Idee, so Andreas Butschke. Hier könnten beispielsweise Weichmacher aus dem PVC ins Fleisch wandern. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR befasst sich mit Lebensmitteln und Kontaktmaterialien. Schon vor Jahren warnte es vor einem weiteren beliebten Rezept aus der Kreativküche, dem Bierdosenhähnchen. Das Tier wird dabei im Ofen oder auf dem Grill direkt auf einer Getränkedose positioniert, um ein Bieraroma zu bekommen. Dazu Stefan Merkel vom BfR.
Das sollte man nicht machen, weil die Bierdose ist ja von außen bedruckt. Wenn man das Hähnchen halt auf diese Dose stellt, dann gehen da eben Substanzen, die eben nicht für den Lebensmittelkontakt bewertet sind, auf das Hähnchen über und können dann eben zu einem gesundheitlichen Risiko führen.
Wer kreativ in der Küche werkelt, sollte beim Einsatz von Gegenständen also stets darüber nachdenken, ob sie wirklich geeignet sind. Stefan Merkels Kernbotschaft dazu.
Lebensmittelkontaktmaterialien sind ja für diesen Zweck hergestellt und bewertet und geprüft, sodass eben nichts aufs Lebensmittel übergeht, was die menschliche Gesundheit gefährden könnte. Nimmt man halt irgendwelche anderen Materialien, da sind dann sicherlich Substanzen drin, die eben aufs Lebensmittel übergehen, die nicht bewertet sind, die vielleicht auch krebserregend sind, die man ja dann mit verzehren würde und sich einem gesundheitlichen Risiko aussetzt.
Geeignete Utensilien zum Kochen und Backen erkenne man zum Beispiel am Symbol Glas und Gabel, betont Andreas Butschke vom BVL.
Also es muss nicht unbedingt ein Symbol wie dieses Glas-Gabel da sein, sondern es kann auch das, wofür es steht, wörtlich draufstehen, also für Lebensmittelkontakt geeignet.
Allerdings sind selbst solche Gegenstände meist für bestimmte Anwendungssituationen gedacht. Es lohnt sich daher, die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Ganz sicher nicht in dessen Sinne ist unser letztes Fallbeispiel aus der Kreativküche. Stefan Merkel resümiert.
Die Rezeptidee war, ein Lebensmittel in einen Bratenschlauch zu packen, diesen zu verschließen und dann im Geschirrspüler gern auch mit dem Geschirr und mit Spülmittel zu garen.
Doch davon sei abzuraten, sagt Stefan Merkel, weil niemand weiß, was aus dem Spülmittel durch den Bratenschlauch in die Speise eindringen könnte.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Jürgen zur Heide befragt hier gleich den Politikwissenschaftler Rudolf Korte zum Machtvakuum in der CDU. Ich bin Jule Reimer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis 2021.